Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Wer an eine Steuerberatung denkt, hat hier vielleicht Blutsauger aus dem Finanzamt vor Augen, aber mit Sicherheit nicht Fledermäuse und ihre sozialen Strukturen. Auch bei dem Thema Werte wird man im Zusammenhang mit einem Steuerberater eher daran denken, wie die eigenen Geldwerte aufgrund der drohenden Steuernachzahlung sinken. Dass sich dahinter allerdings spannende und inspirierende Themen verbergen, wird uns hoffentlich mein heutiger Gast Nikolai Müller zeigen. Er ist geschäftsführender Gesellschaft der Dr. Müller und Hufschmidt Steuerberatungsgesellschaft, hat aber auch noch so einige andere Eisen im Feuer. So ist er zum Beispiel Mitherausgeber des Buches Werteorientierte Führung von Familienunternehmen, Veranstalter der Durchblick-Konferenz und Vorstand der Du bist wertvoll Stiftung, die kreativen Köpfe von morgen fördern. Und er ist im Ratgeberkreis der Wertekommission e.V. Und das ist noch längst nicht alles. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu meinem heutigen Podcast Gewinn mit Sinn und ein ebenso herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast Nikolai Müller.
Hallo Jürgen, grüße dich, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne, ich freue mich. Nikolai, bei all dem, was ich gerade aufgezählt habe, habt ihr dazu noch 2023 den Klima-, Umwelt- und Naturschutzpreis der Stadt Strählen verliehen bekommen. Wie schafft man das als Steuerberatung und wofür war der genau?
Ja, eine gute Frage. Du kennst sicherlich das ein oder andere Bild. Ich sage immer, ohne das Abwerten oder Böse gegen den Berufsstand zu meinen, stell dir einen klassischen Steuerberater vor und davon 180 Grad und das sind wir. Wir haben eine sehr, sehr bunte Kanzlei. Wir haben ein Grundstück mit 11.000 Quadratmetern und die werden weitestgehend als Kanzleigarten genutzt. Und wir haben uns schon seit jeher, wir sind jetzt seit über 20 Jahren auf diesem Grundstück, seit über 50 Jahren existiert die Kanzlei, haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie können wir das besonders schön, besonders nachhaltig gestalten. Und letztes Jahr eins der jüngeren Projekte ist, dass wir eine große Photovoltaikanlage gemacht haben. Aber wir haben sehr viel Flora, Fauna, viele exotische Pflanzen, viele heimische Pflanzen. Wir haben Igel ausgebildet, Vogelfuttersäulen und. Nachhaltiges soziales Toilettenpapier mit Goldeimer. Also viele verschiedene Sachen haben auf blaue Engel Kopierpapier umgestellt. Und so kam es dann, dass wir für diesen wunderbaren Preis der Stadt Strahlen ausgezeichnet wurden, worüber wir uns sehr gefreut haben.
Ja, sehr cool. Das klingt ja auch so ein bisschen so, als ob dir Nachhaltigkeit generell wichtig ist. Kannst du mir sagen, woher das kommt? Wurde das schon in die Wiege gelegt? Kam das durch die Eltern? Oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
Ich glaube, dass das ein Prozess ist. Wenn man überlegt, früher ohne, also es gab sicherlich früher auch, mit früher meine ich jetzt viele, viele Jahrzehnte davor, Personen, denen das da auch schon sehr präsent war, für mich selber gesprochen, ist es eher ein Prozess. Ne? Es ist ja in aller Munde. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass Nachhaltigkeit oder umweltbewusstes Handeln wichtig ist. Das werden, sagen wir mal, die meisten wohl nicht abstreiten. Es ist aber auch gar nicht so einfach. Wenn ich daran denke, und wir haben wirklich ein tolles Team, das mich hierbei unterstützt. Wir haben tolle Handwerker, wir haben tolle Zulieferer. Aber selbst mit diesem positiven Mindset von allen ist es gar nicht so einfach, Sachen umzusetzen, Genehmigungen zu bekommen. Am Ende des Tages ist sicherlich auch eine Wahrheit, dass es alles nicht so richtig günstig ist, nachhaltig zu sein. Also man muss sich das auch leisten, nicht nur können, sondern auch wollen. Und ich glaube wirklich, es ist ein Prozess, weil viele Sachen waren mir früher nicht bewusst. Oder zum Beispiel diese Igelauswilderung ist gekommen durch meine Freundin, die sehr, sehr tierlieb ist. Wir waren mal spazieren, haben einen Igel gefunden, der am Verdursten war, haben den dann zur Igelhilfe gebracht und sind dadurch ins Gespräch mit dieser Igelhilfe gekommen. Ein ganz toller Verein, der das alles ehrenamtlich macht. Die haben aber das Thema, wenn die Igel eingesammelt haben und aufgepäppelt haben, dass die eben wieder ausgewildert werden. Jetzt ist es so ein Running Gag, dass die dann immer ins Steuerparadies kommen. Zumindest der eine oder andere.
Ja, wenigstens einer, der im Steuerparadies ist.
Genau.
Ne? Ja. Ein Gast hat mal bei mir gesagt, Detlef Lohmann von Old Safe Jungfalk, Nachhaltigkeit ist eine Haltung. Trifft das auf dich auch zu?
Absolut. Ich glaube, wenn man das nicht als Haltung hat, wobei ich auch irgendwie Klammer auf sagen würde, ich bin da jetzt auch nicht nur ein Engel. Also ich fliege auch Flugzeug und sicherlich kann man vieles auch noch richtiger machen, als wir machen. Ich finde es immer schwierig, so mit erhobenem Zeigefinger. Also es muss alles immer in homöopathischen Dosen sein. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es eine Haltung ist, dass man Überzeugungstäter sein sollte. Ansonsten wird man das langfristig auch nicht durchziehen. Ich finde, und das ist ganz schön, dass du das ansprichst, das Thema Haltung. Ich hatte letzte Woche noch ein Gespräch zu diesem Thema. Haltung ist ein Thema oder ein Wert, der ganz, ganz wichtig ist für viele Sachen, weil wenn ich Sachen nur aus rein ökonomischen Gesichtspunkten mache und aus Berechnung, dann bin ich davon überzeugt, dass man das nicht auf Dauer durchhält.
Ja, das kann ich mir ganz gut nachvollziehen. Es gibt ja eine Studie damals von St. Gallen Institut, die da festgestellt haben, Unternehmen, die zu 100% sich der Nachhaltigkeit verschreiben, sind erfolgreicher als ihre Mitbewerber. Die Leute, die so ein bisschen la, so lala das machen, schneiden am schlechtesten ab und zwar noch schlechter als die, die es gar nicht machen. Lieber eine klare Haltung haben, als irgendwie so hin und her eiern.
Genau.
Naja, ihr bietet ja so einiges mehr noch. Naja, ihr bietet ja auch die 4-Tage-Woche, Möglichkeit für Homeoffice. Also eigentlich seid ihr ja auch der Traum aller New Work-Apologeten, die es so gibt. Auf der anderen Seite habt ihr aber, das habe ich ja gesehen, toll gestaltete Büroräume, also wirklich sehr schön gestaltete Räume. Ihr habt diese, was du gerade schon gesagt hast, 11.000 Quadratmeter große grüne Oase. Und auf eurer Website steht auch noch als erstes, Wohlfühlen ist steuerbar. Also was gewinnt jetzt davon? Bleiben eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt eher zu Hause im Homeoffice oder bei der 4-Tage-Woche oder sagen die, nee, ich finde das so geil bei denen, da komme ich auch 5 Tage hin und die ganze Woche.
Du hast jetzt ja bewusst etwas plakativ unsere ganzen Benefits aufgezählt. Ich sage aber auch ganz offen, wer nur wegen den Benefits kommt, ist vielleicht bei uns nicht ganz richtig. Weil trotz dieser ganzen Möglichkeiten, die wir auch voller Überzeugung bieten, sicherlich auch eine 4-Tage-Woche ein sehr konträr diskutiertes Thema. Wir haben da auch eher den 80% Lösungsansatz. Also wir sehen das gar nicht so übergehängt über allem, sondern als einen Baustein von Flexibilisierung von Arbeitszeit ist es aber so, dass wir ein performantes Unternehmen sind. Das heißt, die Entscheidung, wenn hier jemand, toi, 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 wir haben das nicht, wir sind in der Situation, dass wir auch das Thema Fachkräftemangel nicht haben. Das heißt, wir haben kein Problem, Auszubildende zu finden, kein Problem, Leute zu finden. Dass Erfolg immer schwierig ist, darüber müssen wir nicht reden. Es ist immer relativ und es könnte immer mehr sein. Das ist so, aber man sollte sich nicht fehlleiten lassen, dass die ganzen Benefits eben auch finanziert werden müssen. Das heißt, wir sind ein sehr dienstleistungsorientiertes Unternehmen und wir stehen sicherlich in erster Linie für unsere Mitarbeitenden, aber auch eben für unsere Kunden. Und das muss stimmen. Zum Thema Homeoffice. Homeoffice ist für uns keine Erfindung von Corona. Wir haben das schon davor angeboten. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, weil bei allem, was Corona Schlechtes mit sich gebracht hat, betrachte ich das Thema Digitalisierung oder das, wie wir wohnen jetzt zwar auch nicht so weit auseinander, aber dass es selbstverständlich ist, dass man sich wunderbar digital austauschen kann, für sehr gewinnbringend. Das heißt, das hat auch eine Flexibilisierung gebracht. Nun ist es aber so, viele Unternehmen haben ja das Thema, wie kriege ich Personen zurück aus dem Homeoffice in die Kanzlei. Das Thema haben wir nicht, weil wir aber auch nie so viele Leute im Homeoffice hatten. So, das heißt, auch zu, ja, ich nenne es mal Hoch-Corona-Zeiten, wo viele komplett remote gefahren haben. Wir haben die Situation und das Glück, dass wir große Räumlichkeiten haben, dass wir immer nicht nur den Anstand, sondern auch den Abstand gewahrt haben, ist das Thema hier nie so präsent gewesen. Ich finde Homeoffice dann sinnvoll, wenn man mal einen Handwerkertermin hat, wenn man einen Arzttermin hat oder wenn man auch einfach mal ungestört arbeiten möchte. Und das wurde ja in der Corona-Zeit etwas konterkariert, weil da waren ja alle zu Hause, da hatte man dann ja auch wieder Highlife. Ich finde ein in geringen Dosen Homeoffice total sinnvoll für den, der es mag. Ich persönlich mag es zum Beispiel nicht, aber es nutzen einige. Aber es sind doch schon 70, 80% immer vor Ort bei uns.
Daraufhin zielte meine Frage, wie stehen denn eure Mitarbeitenden zu diesen ganzen Themen? Weil, wie gesagt, ihr bietet ja wirklich eine rundum gelungene Location, wo ich mir vorstellen kann, dass man da sogar sehr, sehr gerne hingeht und sich einfach trifft, so als Ort der Begegnung auch ein Stück weit und Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen.
Das ist so, auf jeden Fall. Wenn du mich fragst, was war der Game Changer, dann ist es nicht die 4-Tage-Woche, sondern 24-7 kostenloses Eis. Obwohl ich
Wann kann ich bei
selber,
euch anfangen?
ja genau, wobei ich selber ehrlicherweise gar kein Eis mag. Nein, es ist, ich glaube, es ist eine Kombination aus vielem. Und natürlich bieten wir sehr viel, wir fordern aber auch viel. So, das ist so, wenn du das Thema 4-Tage-Woche nimmst, wir machen das nicht auf 32 Stunden, sondern auf 36-Stunden-Basis. Ich halte das aber auch gar nicht für sonderlich großzügig oder als Schmälerung des Schmerzes, weil ich keine Lust habe zu arbeiten, sondern ich habe gesagt, okay, wir können das grundsätzlich gerne machen, wenn die Arbeit stimmt, wenn wir schaffen, die Ressourcen zu heben, wenn wir Digitalisierung vorantreiben, wenn wir effektiv und Effizienz vorantreiben. Wir sind momentan noch in der Übergangszeit. Das heißt, wir haben damit angefangen, das geht jetzt bis Juni oder Ende Juni, jeden zweiten Freitag frei zu machen. Und wir müssen halt schauen, dass wir unsere Prozesse in den Griff haben, weil der Kunde darf nicht darunter leiden, die Arbeit nicht. Und ich habe auch immer gesagt, man darf das nicht so starr durchziehen. Das heißt, wenn ich jetzt noch so viel zu tun habe und ich möchte gerne freitags noch 3 Stunden arbeiten, go for it. Wenn ich Auszubildender bin, wir haben Auszubildende, die das duale Studium machen, die sind ohnehin nur 3 Tage die Woche da, die kriegen eine Gehaltserhöhung. Weil wenn ich, ne, in den besten Jahren meines Lebens bin und dann sage, okay, ne, irgendwie weiß ich nicht, möchte ich noch weniger arbeiten. Das erleben wir aber auch gar nicht. Es ist ganz interessant. Ich hatte vor einigen Wochen, ich mache das 2, 3 Mal im Jahr, wenn ich schaffe, mit unseren verschiedenen Teamsitzungen. Also ne, fragt mich, was ihr fragen wollt. Und da habe ich dann die Frage auch zurückgestellt, wie empfindet ihr denn die 4-Tage-Woche? Und entgegen der, sagen wir mal, weitläufigen Meinung sehen gerade die jüngeren Generationen bei uns das durchaus kritisch. Also wissen gar nicht, ob die das jetzt so gern möchten. Ne, man ist in der Blüte. Ich glaube auch, dass wenn du ein Startup hast, eine 4-Tage-Woche nicht funktionieren wird. Und es sind, wie gesagt, immer die 80%. Wann ein Freitag ein wichtiger Termin fällt, dann ist das so. Und da hat auch keiner ein Thema mit. Wir sind da auch ganz freiwillig auf die Leute zugegangen mit der Idee. Viele konnten es dann erst gar nicht fassen. Für mich ist das Thema zu heiß diskutiert, muss ich sagen, weil bei mir geht es wirklich darum, finde ich die Motivation, habe ich Spaß zu arbeiten, kann ich Ressourcen heben, kann ich Konflikte vermeiden. Ich habe selber mal eine Mediatorenausbildung gemacht, habe das dann irgendwann nochmal studiert und ein Drittel der Personalkosten in Unternehmen sind Konfliktkosten. Das heißt, wenn ich da schon schaffe, durch eine Unternehmenskultur, also ich werde nicht alles reduzieren können, weil auch Konflikte menschlich sind und Reibung muss ja nicht schlecht sein. Aber wenn ich da schon schaffe, einen Hebel zu setzen, durch Digitalisierung einen Hebel zu setzen, durch Struktur, dann bin ich schon ein ganzes Stück weiter.
Da waren jetzt ganz viele spannende Punkte drin. Muss das gerade noch mal durchgehen, gehen nochmal zurück, was du gerade gesagt hast, dass gerade die jungen Leute bei euch die 4-Tage-Woche kritisch sehen, weil das steht ja wirklich entgegen dem, was man so generell gerade in der Presse immer wieder liest oder in Beiträgen auch auf LinkedIn oft sieht, dass ja die Generation Z gerade oder auch noch die auch über 20-Jährigen gar nicht mehr so viel arbeiten wollen und lieber mehr Freizeit wollen und das besser vereinbart haben wollen. Und du sagst eigentlich im Grunde gerade, bei euch ist genau das Gegenteil der Fall. Ist ja wirklich, finde ich, auch eine spannende Beobachtung. Die Frage ist dann natürlich, woher kommt das? Ich weiß auch, dass du ein sehr werteorientierter Mensch bist, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber würdest du beispielsweise auch sagen, dass eine Umgebung, also so wie ihr sie geschaffen habt, auch ein wichtiger Baustein für so eine Unternehmenskultur ist, damit das funktioniert, dass als auch Architektur ein ganz wichtiger Teil einer werteorientierten Führung ist, weil ich damit ja auch viel ausdrücke.
Schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Baustein, der dazu führt. Vielleicht zu dem, wie kommt das bei uns? Eine Wahrheit ist ja sicherlich auch, du bewirbst dich hier, wir bewerben uns auch bei den Mitarbeitenden, bei den Zukünftigen, wir gehen auf Jobmessen. Das heißt, mir ist immer ganz, ganz wichtig, das auf Augenhöhe zu machen. Ich finde das persönlich auch überhaupt nicht schlimm, um Mitarbeiter zu werben und zu sagen, so ist es, wenn ich gleichzeitig meine Forderungen stellen darf. Also das ist auf Augenhöhe, finde ich, immer ganz wichtig. Ich beobachte das. Früher war es so, wenn man es denn so formulieren möchte, die Arbeitgeber hatten ein bisschen die Oberhand, jetzt haben die Arbeitnehmer die Oberhand. Vielleicht durch KI und alles, was da kommt, ist es dann wieder umgekehrt. Und ich bin ein großer Freund von Augenhöhe. Verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, dass auch die jüngeren Generationen einen freien Freitag nicht unbedingt schön finden. Erstmal geht es ja auch darum, wie fülle ich überhaupt die Freizeit und was ist Freizeit? Das war für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Man kann sicherlich auch mal Netflix und Chill machen und da spricht auch gar nichts gegen. Man kann den Freitag ja aber auch anders füllen. Dass man sagt, ich beschäftige mich ehrenamtlich zum Beispiel oder ich gehe meine Großeltern besuchen, ich bringe mich gesellschaftlich ein, ich mache mehr Sport. Und dann hat es ja auch wieder einen anderen Mehrwert. Das heißt, ich
Animiert ihr die Leute zu sowas, zu so einem Verhalten?
Soweit man sowas animieren kann, was wir am Anfang der Phase gemacht haben, wir haben einen Fragebogen ausgeteilt, der aber nie offiziell beantwortet werden musste, sondern nur für sich als Leitfaden. Überleg doch mal für dich, was machst du mit der neu gewonnenen Zeit? Wie geht dein Partner, deine Partnerin damit um? Wie geht deine Familie damit um? So, das heißt, wir haben versucht, zur Selbstreflexion anzuregen. Und ich kann mir nur was wünschen. Ich bin als Arbeitgeber ja gar nicht in der Situation, Mitarbeitenden vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich kann als Vorbild agieren, wobei auch da eine Wahrheit ist, dass ich freitags nach wie vor auch oft arbeite. Ich kann Anregungen geben. Das ist das, was wir tun. Das ist das, was wir mit der Stiftung tun. Das ist das, was wir mit der Nachhaltigkeit tun, dass wir versuchen, Sachen vorzuleben. Und da muss man halt schauen, wer für sich welchen Baustein macht. Ich glaube, es kommt auch ganz stark auf Lebenssituationen an, in denen man steckt, was man für verschiedene Themen zu bearbeiten hat. Aber dass wir jetzt vorgeben, wie gesagt, wünschen darf man sich immer was. Aber ich trage auch nicht die Haltung in mir zu sagen, mein Lebensmodell ist jetzt das, was es sein soll. Ja.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass du das durchaus auch ein Stück weit vorlebst als Führungskraft letztendlich oder Geschäftsführer, der du bist. Und dass die Leute oder deine Mitarbeitenden ja auch so ein Vorbild haben, wo sie sagen können, ach guck mal, der Nikolai macht das so und so, finde ich ja spannend. Oder ist das doch, das ist so, würde ich jetzt sagen.
Genau, spannend. Auf jeden Fall ist es erstrebenswert, steht dann auf einem anderen Blatt, weil die Arbeitsbelastung sicherlich auch eine große ist. Aber es regt, und das finde ich immer das Wichtige, und das ist auch egal, ob es das Richtige oder das Falsche ist, eine klare Positionierung, die ist wichtig. Und uns war und ist auch immer große Transparenz wichtig, die wir quer durchs ganze Team leben. Das heißt, auch da wieder dieses auf Augenhöhe kommunizieren, gerade heraus. Das ist das, was es ausmacht. Und nur so hat man ja auch die Chance, auf Meinungen zu reagieren und auch gerne auch mal kontrovers Sachen auszudiskutieren. Finde ich das gut? Finde ich das richtig? Mir ist vor allen Dingen wichtig, gerade in den letzten Jahren wurden wir mit einer Vielzahl von unerwarteten Situationen ja konfrontiert. Und ich habe nicht die Idee, dass es besser wird. Und da durchzukommen, funktioniert, glaube ich, nur, wenn man eine gemeinsame Lösung findet. So, die gemeinsame Lösung kann auch nach dem demokratischen Prinzip sein, dass man sagt, es sind mehr dafür als dagegen. Es gibt, glaube ich, zunehmend nicht diese eine Wahrheit oder das Schwarz und Weiß. Wichtig ist, dass wir gemeinsam entscheiden, dass wir uns auch dem Risiko bewusst sind, zu sagen, es kann auch schief gehen, weil in Deutschland ist es ja immer ganz wichtig, die Schuldfrage zu stellen. Also es ist eigentlich egal, was die Lösung ist, aber wir müssen jetzt erstmal definieren, wer schuld ist. Das finde ich persönlich nicht so wichtig, sondern es geht eben darum, okay, wo kann die Lösung liegen? Vielleicht auch noch einen Gedanken zur Vier-Tage-Woche. Was ist mein Hauptantrieb, was ich beobachte? Ich sage das immer etwas ketzerisch, besser 4 Tage da als 5 Tage krank. Durch den zunehmenden medialen Einfluss, durch die, ich weiß gar nicht, ob es zunehmende Unruhe ist, ich denke immer so an das Mittelalter, aber durch die sehr schnellen Medien, durch die sozialen Medien, durch ganz viel, was da passiert, ist der Mensch deutlich mehr oder fühlt sich mehr, ist mehr, kann ich gar nicht beurteilen, deutlich mehr belastet. So, und wir versuchen auch da Regenerationszeiträume zu schaffen, um zu sagen, okay, versuch abzuschalten, versuch neue Energie zu tanken, denn das weiß jeder von sich selber, wenn man richtig gut drauf ist, wenn man fit ist und mal so 6 Stunden durcharbeitet, da kriegt man unglaublich viel geschafft. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen Mittel und Wege finden, nochmal 80%. Um zu schauen, also es ist ja eine Langstrecke, es ist keine Kurzstrecke. Es kann ja auch mal sein, dass man sagt, man hat so ein dringendes, wichtige Projekt, das sind es alle, aber man hat so ein dringendes Projekt, dass wir jetzt einfach mal 3 Wochen durcharbeiten. Auch das ist ja in Ordnung. Ich finde, bei allen Sachen, die man so einsetzt, keine 4-Tage-Woche, weil wir jetzt unbedingt eine 4-Tage-Woche machen wollen, weil es irgendwie trendy ist oder sonst was, sondern weil wir uns überlegen, wie kriegen wir über lange Zeit möglichst viel Leistungsfähigkeit hin.
Das ist ja einer der Gründe oder einer der Punkte, die mal diskutiert werden. Ne? Geht es eigentlich um die Zeit, die abgesessen wird, oder geht es eigentlich um die Ergebnisse oder die Effizienz, die in einer bestimmten Zeit geschaffen werden? Und da seid ihr mit Sicherheit, so wie das klingt, ja auf einem ziemlich guten Weg, dass ihr vor allen Dingen auch darauf achtet, dass die Leute ihre Erholungsphasen haben und dadurch natürlich auch wiederum ihrer Effizienz auf der guten Seite stehen. Ne? Jetzt hast du gerade aber auch noch gesagt, etwas weiter vorher, über Konflikte am Arbeitsplatz. Es gibt ja den DRK-Gesundheitsreport und auch das Herrenstein-Institut aus Österreich hat das festgestellt, dass über 50% der Krankheitsfälle, die es gibt, eigentlich auf aufgrund von Konflikten am Arbeitsplatz entstehen. Das ist ja
Ja.
schon eine ganze Menge. Das hast du auch gesagt. Du hast auch eine Mentoring-Ausbildung gemacht,
Lektorenausbildung.
Mentorenausbildung gemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht was so jeder Geschäftsführer machen würde, aber würdest du generell empfehlen, dass man sich vielleicht auch viel, viel schneller mal jemand, der da Ahnung hat und eine Ausbildung hat, also als Mentor ins Unternehmen holt, um schneller Konflikten die Basis zu entziehen und die Leute da wieder auf einen besseren Weg zu bringen?
Absolut. Also vielleicht nicht Mentoring, sondern Mediation, also außergerichtliche Konfliktbeilegung. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise erzieherische Ausbildung, pädagogische Ausbildung, ein großes Missverständnis in der Führungslandschaft, was auch in allen Berufsgruppen bei den einen noch weniger als bei den anderen, manchmal ein bisschen besser, nicht gelehrt wird, ist der Umgang mit Menschen. Das große Missverständnis, was, glaube ich, herrscht, ist, dass viele Kommunikation mit Reden verwechseln, weil dadurch, dass wir auch von Kindesbeinen oder ganz, ganz jung an schon irgendwas vor uns hinbrabbeln, denkt jeder, dass er kommunizieren kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide, auch wenn wir heute den Podcast aufnehmen, das Gleiche verstehen, geht nahezu gegen null. Ne? Dann kann man paraphrasieren, du, ne, lieber Jürgen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es so und so und so. Auch das habe ich schon in Gesprächen erlebt. Ich mache das nicht so oft, wie man es professionellerweise tun sollte. Und die Antwort war, nö, meinte ich ganz anders. Auch selbst da war ich dann wieder erstaunt. Führung ist so eine Geschichte, die hat man irgendwie zu können. Und irgendwie ist es aber so, dass es keinem beigebracht wird. Ich habe in dem Buch Werteorientierte Führung von Familienunternehmen, habe ich auch mal ein Beispiel genannt von einem Schreiner. Warum wird man Schreiner? Weil man gut mit Holz umgehen kann, weil man gerne was baut. Und dann baut man ganz tolle, ich sage einfach mal, Tische. Man wird immer größer, weil man diese Tische verkauft, weil die so gut ankommen. Und auf einmal hat man 10 Leute. Und man macht alles andere, nur nicht mehr irgendwie Tische bauen. Und wird damit auch nicht zwangsweise glücklich. In der Gesellschaft ist es jetzt aber so, dass man denkt, boah, das ist doch ein toller Schreinereibetrieb mit 10 Leuten, der muss doch führen können. Aber der Grund, warum er 10 Leute hat, weil er nicht, weil er so gut führen kann, sondern, oder sie, ist ja egal, sondern weil die Person so gut Tische gebaut hat. Und da fängt die Problematik an. Ne? Und da fehlt, glaube ich, in vielen Ausbildungen das Rüstzeug. Und gerade in einer, ich nenne es mal etwas verklausuliert, kommunikativ zunehmend anspruchsvolleren Welt, fällt uns das zunehmend auf die Füße, weil Leute werden immer angespannter. Wie gehe ich überhaupt mit Konflikten um? Ne? Mich greift jemand an. Auch dazu verstehen, eine Rollenklarheit zu haben, gerade insbesondere in Familienunternehmen, aber auch in anderen Unternehmen. Greift er mich jetzt in der Person Nikolai Müller an oder greift er mich in der Person, jetzt ist Angriff schon schwierig, aber greift er mich in der Person als Geschäftsführer an? Also auch das glasklar für sich zu trennen, ist ja in Familienunternehmen gerade, ne, in diesen Rollenkonflikten mit Vater, mit Mutter, ne, ist das jetzt, sitzen alle gemeinsam am Mittagstisch und man wird von den Eltern kritisiert oder man kritisiert die Eltern. Es ist aber was übers Unternehmen und dann fragt man sich sehr schnell, hat er mich jetzt nicht mehr lieb? Ne, obwohl das eine gar nichts mit dem anderen zu tun hat. Und diese aufgeräumt hat und diese Rollenklarheit zu haben, das ist sicherlich auch nicht einfach, gerade wenn man selbst Konfliktbefangener ist. Aber eben solche Mechanismen auch zu kommunizieren, wie Kommunikation entsteht und was auch ganz wichtig ist, das Thema Perspektivwechsel, sich immer zu fragen, warum handelt die andere Person denn so, wie sie gerade handelt? Und wenn man dann ehrlich und selbstreflektiert ist, vielleicht würde ich ja in deren Situation genauso handeln. Sich das aber erstmal überhaupt bewusst zu machen und zu überlegen, okay, wie denkt die andere Person? So weit kommen die meisten gar nicht oder möchten es auch nicht. Und oft ist es dann auch so, okay, dann denkt man das so durch und sagt, okay, kann ich verstehen, ich finde es aber trotzdem blöd.
Ich finde das großartig, dass du diesen Punkt genau so mal ansprichst, weil auch in vielen Diskussionen, die ich so verfolge, heißt es immer, sei es nur um das Thema New Work, sei es um Thema Homeoffice, sei es ums Thema 4-Tage-Woche, ja, die Führungskräfte müssen doch vertrauen und die Führungskräfte, es sind immer die Führungskräfte, aber nie sagt mal jemand, naja, auch die Führungskräfte stehen natürlich unter einem gewaltigen Druck und die haben das alle nicht gelernt, die meisten haben es nicht gelernt und müssen natürlich jetzt auch mit ganz neuen Herausforderungen zurechtkommen, nicht nur generell ein Team zu führen, sondern vielleicht auch dezentrales Führen, internationales Führen. Da sind ja, ne, interkulturell, da sind ja plötzlich ganz neue Herausforderungen in der heutigen Zeit. Und gleichzeitig heißt es immer, ja, die Führungskraft muss aber auch den Mitarbeitenden wertschätzen. Aber Wertschätzung ist ja keine Einbahnstraße. Es sollte auch mal in die andere Richtung gehen, dass man sagt, ja, mein Gott, diese Führungskraft, die, ich sag mal, reißt sich jetzt gerade den Arsch hier auf, damit das Team hier läuft. Das müssen wir einfach auch mal so sehen und wertschätzen. Da kann auch auch nicht alles super laufen. Aber du hast jetzt noch ein ganz anderes spannendes Thema angestoßen, nämlich Familienunternehmen und auch dein Buch. Und da habe ich nämlich auch hier schon was. Ihr seid ja auch ein Familienunternehmen mit 50 Mitarbeitenden durchaus, ne, und legt ja einen großen Wert auf eine wertorientierte Unternehmenskultur. Und in deinem Buch Wertorientierte Führung schreibst du auch über das Thema Familienunternehmen. Familienunternehmen, eine Hassliebe oder Streitschauplatz Mittagstisch, hast du ja gerade schon angesprochen.
Genau.
Da würde ich natürlich jetzt mal gerne fragen, wie gut hat denn das bei euch funktioniert, so in der Unternehmensnachfolge? Ihr seid ja, glaube ich, wirklich mit 4 Familienmitgliedern in der Geschäftsführung. Läuft das alles immer so glatt ab oder gibt es da auch mal so richtige Reibungspunkte?
Da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Was ganz lustig ist, die Unternehmensnachfolge selber, ich muss schon sagen, hat fast ekelhaft harmonisch funktioniert. Ich habe im Nachgang, als das Unternehmen schon übertragen war, habe ich meine Masterarbeit geschrieben über mediative Begleitung im Rahmen von Familienunternehmen. Und wir haben alles anders gemacht, als wie ich es da beschrieben habe. Das hat schon so eine gewisse Situationskomik. Da muss man sich dann fragen, ist meine Masterarbeit schlecht gewesen oder haben es wir einfach nur schlecht gemacht? Das ist mal das eine. Es gibt da zwei Perspektiven. Das eine ist, wir hatten einmal die Unternehmensnachfolge von meinem Vater, wobei man sagen muss, meine Mutter, die leider vor einigen Jahren verstorben ist, hat einen großen Anteil gehabt an der Gesamtkultur, an der Infrastruktur, an dem Garten, an dem Visionären. Aber aus formaljuristischer Sicht war es eben mein Vater. Und dann gab es noch den Herrn Huschmidt, oder gibt es auch noch, der auch noch nach wie vor im Firmennamen ist, der aber damals die Anteile an uns verkauft hat, was auch für einen Fremdgesellschafter, er hat keine Nachfolger gehabt, die ins Unternehmen ging, wirklich sehr gut geklappt hat, wo wir ihm auch nach wie vor sehr dankbar sind. Es war wirklich unkompliziert. Er hat immer das Fortbestehen im Blick gehabt. Zu meinem Vater ein Beispiel, was ich damals auch in der Masterarbeit immer angeregt habe, dass man sich mit mehreren Personen gleichzeitig an einen Tisch setzt. Das ist bei uns nicht passiert. Dadurch, dass der Vater eben auch eine Respektsperson ist und wir ihm vor allen Dingen auch vertrauen, hat er das alles einzeln gemacht. Jetzt sind wir, also ich habe insgesamt 4 Geschwister, 2 Brüder noch und 2 Schwestern. Die beiden Brüder, wir haben noch andere Unternehmen, sind eben in den Hauptunternehmen tätig. Und was sicherlich gut ist, dass jeder seinen eigenen Tätigkeitsbereich hat. Das heißt, man hat ein Grundverständnis für das, was die anderen machen. Und das ist sehr hilfreich. Dass man sagen würde, ich bin, glaube ich, der impulsivste von allen. Und ich kann mich auch ab und an mal wunderbar aufregen. Ich mache viel mit meinem ältesten Bruder, dem Mischer, zusammen. Er hat mal sehr zu meiner Unterhaltung und der Bosheit gleichzeitig in einem Gespräch mit Kunden gesagt, naja, wenn er sich aufregt, dann lasse ich den mal machen, eine Nacht drüber schlafen. Dann hat er sich schon wieder eingekriegt. Das habe ich in dem Kontext dann das erste Mal gehört, hatte er aber nicht Unrecht mit. Ich glaube, wichtig ist, dass man, und das kann ich sagen, dass wir das haben, dass wir ein Grundvertrauen untereinander haben. Und wichtig generell in einer kommunikativen Annahme ist, mein Gegenüber möchte mir erstmal grundsätzlich nichts Böses. Weil das ist ja, und da sind wir auch wieder bei der Haltung, das ist ja erstmal das. Möchte mir jetzt jemand schaden oder möchte mir jemand nicht schaden? Und wenn ich die Antwort erstmal beantworten kann, mir möchte jemand nicht schaden, dann kriege ich den Rest ja auch ertragen und geregelt. Ne? Weil da muss ich ja nicht direkt auf Angriff sein. Von meinem Vater auf die Kinder hat das sehr gut geklappt. Ich sage dir auch ganz offen, das ist die Gründergeneration, ob ich so leicht hätte loslassen können, wobei unser Vater immer noch aktiv ist, einige Spezialfälle macht, weiß ich nicht. Er muss das nicht bereuen, weil wir das Unternehmen weitergebracht haben, aber das war ja ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Ne? Da hätte ja auch sein können, dass die Brut das Unternehmen hinrichtet. Und das hat er wirklich, wirklich gut und nach wie vor nachhaltig gemacht. Wenn man Fragen hat, darf man immer fragen. Was dann aber interessanterweise auch von unserem Wertesystem dazu führt, auch da wieder, wenn wir es formal juristisch in vielen Sachen nicht unbedingt müssten, dass wir aber auch das Bedürfnis haben, wenn wir Entscheidungen zu treffen, das wieder rückzukommunizieren, weil wir sagen, okay, du hast uns vor vielen Jahren die Chance gegeben, das weiterzuführen und hast dich, wenn du nicht gefragt wurdest, nicht eingemischt. Und jetzt sehen wir es aber auch als unsere Verantwortung, wenn wir Entscheidungen treffen, auch wenn wir es nicht müssten, das wieder zu kommunizieren. Das heißt selbst, also ist toi, 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 diese Situation gab es noch nicht. Es wäre aber sicherlich so, wenn wir eine Entscheidung treffen, wo mein Vater vehement oder unser Vater vehement dagegen wären, dann müssten wir zumindest noch mal in den Diskurs gehen. Dann würden wir nicht sagen, nach uns die Sintflut ist jetzt unser und tschüss, sondern auch das wird dann wieder auf Augenhöhe besprochen.
Ihr habt jetzt eine Menge Erfahrung und Learnings aus dem Thema Unternehmensnachfolge rausgezogen. Gibt es irgendwas, was du so anderen Unternehmen, die vor diesem Schritt stehen, raten kannst? Also so ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, da sollte man unbedingt drauf achten und genau hinschauen.
Also das, was ich immer sehr gerne sage, weil die Leute, die uns fragen, haben ja oft so die steuerliche Brille auf. Ist ja ein bisschen System, wenn man dann bringt die Sache der Natur mit sich. Du gehst halt zum Steuerberater, weil du steuerliche Fragen hast. Was aber unser Ausgangspunkt oder speziell auch meiner ist, ich sage immer, Ziel einer gelungenen Unternehmensnachfolge ist es immer, dass man sich unterm Weihnachtsbaum noch versteht. So, das ist erstmal das, was über allem steht. Alles andere kann man gestalten. Das ist ein bisschen plakativ, aber das ist wichtig. Du hast das Buch angesprochen, was auch, ich glaube, es ist auch eine Buchüberschrift, gerecht ist das, was als gerecht empfunden wird. Es gibt nicht die objektive Gerechtigkeit. Es gibt vielmals ja in Familien die Situation, es gibt zum Beispiel Immobilienvermögen und Unternehmensvermögen. Wie gesagt, gar nicht die steuerliche Brille. Und das Immobilienvermögen ist gegebenenfalls weniger wert als das Unternehmen. Und machen wir es jetzt einfach mal mit zwei Kindern. Das eine Kind kriegt die Immobilien und das andere kriegt das Unternehmen. Jetzt ist das Unternehmen in dem Fall mehr wert als die Immobilien, aber die Immobilien ist ja auch so ein Trend, ne? Passives Einkommen, ich komme. Sind zwar weniger wert, aber schaffen eben passives Einkommen. Und ist es gerecht oder nicht gerecht, auch das mal dann anzusprechen und zu sagen, du, das Unternehmen ist zwar mehr wert, ich muss aber, um diesen Wert zu erhalten, auch mehr tun als für die Immobilien. Und solche Themen zu besprechen. Es hilft ja auch nichts, wenn ich vielleicht auch objektiv sage, keine Ahnung, wir reden jetzt mal, beides ist 1 Million wert, aber alle sind kreuzunglücklich, weil es wieder hintenrum nicht passt.
Das passt ja alles ganz gut zu einem deiner großen Leitsätze mit den 4 Ms, ne? Man muss Menschen mögen. Finde ich eigentlich sehr schön. Und das kommt ja auch immer wieder zum Tragen, wenn man dir so zuhört, was du über die Unternehmensnachfolge erzählst oder generell auch mit deinen Mitarbeitern erzählst. Aber fällt dir das auch in diesen, ja, zurzeit politisch doch sehr aufgeregten Zeiten auch immer noch so leicht?
Nein.
Klare Antwort, super. Nächste Frage. Nein, kannst du begründen?
Vielleicht, ich hole noch mal ein bisschen anders aus, weil ein sehr, sehr geschätzter Mensch, der bei dir auch im Podcast zu Gast war, der Sven Korndörfer, auch ein lieber Freund, den habe ich über diesen Spruch kennengelernt. Damals hat er noch bei der Arealbank gearbeitet und hatte diesen Spruch auch an seinem Fenster. Man muss Menschen mögen. Und das fand ich so wunderbar, weil mit der Wertschätzungskette er auch ein ganz wunderbares Buch rausgebracht hat. Fällt es mir leicht? Nein. Und jetzt nicht aus dem Grund, weil ich jetzt finde, alle Menschen sind schlecht geworden. Es sind aufgeregte Zeiten. Es ist noch so das eigene Ego, was reinspielt. Ich glaube, man kann sich auch von politischen Geschehnissen und medialem Einfluss, selbst wenn ich jemand bin, der versucht, nicht so viel zu konsumieren, nicht freisprechen und zu verstehen, und da bin ich immer auch sehr vorsichtig mit Urteilen, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt, ist, glaube ich, ist eine ganz komplexe Sache. Und deswegen muss man oder sollte man sich bestenfalls da immer wieder dran erinnern, zu schauen, wo ist der eigene Orientierungspunkt, wo stehe ich, hätte ich vielleicht in dieser Situation genauso gehandelt oder nicht so gehandelt. Das finde ich immer so eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dass man manchmal viel schneller in einer Situation ist, wo man denkt, dass man da nie gewesen wäre, wenn man auf einmal selber in einer Situation ist. Das ist jetzt etwas abstrakt formuliert. Aber deswegen bin ich mit Urteilen immer schwierig. Ich glaube aber unterm Strich, dass es mir immer noch mehr gelingt, als dass es mir nicht gelingt.
Aber denkst du generell, dass Unternehmen politisch sind und eine klare Haltung zu unserer Demokratie zeigen sollten? Das wird ja gerade auch sehr kontrovers teilweise diskutiert.
Ich glaube, ich kenne ja auch deine Posts. Ich bin immer ein großer Freund von Diskurs. Und ich glaube, auch da sind wir vielleicht, wenn wir mal ein paar Minuten zurückspulen, was du mich gefragt hast, wie Leute ihren Freitag verbringen sollen. Ich glaube, durch Vorbild, durch Reflektiertheit, durch Offenheit und Transparenz vielleicht politischen Strömungen entgegenzuwirken, die einem nicht gefallen. Und es muss, da bin ich schon der Überzeugung, jeder für sich entscheiden, ist der einzige Weg, wie man überhaupt die Chance hat, miteinander zu kommunizieren. Weil dadurch, dass wir eine sehr starke Schwarz-Weiß-Kommunikation mittlerweile erleben, bist du entweder für oder gegen etwas. So dazwischen gibt es eigentlich gar nichts mehr. Und ich glaube, dass das nicht zielführend ist, weil man versucht durch Reduktion von Komplexität, sehr komplizierte Sachverhalte vermeintlich einfach darzustellen. Und ich glaube, für viele Themen gibt es keine einfache Lösung. Und ich sage auch ganz offen, ich wollte auch nicht zwangsweise Politiker in dieser Zeit sein, weil das, was man hat früher, als man, ich war auf einer Veranstaltung, schon länger her, von Greater, wo Barack Obama da war, der auch gesagt hat, damals der Wahlkampf noch bei vielen Vorgängern vor ihm, das lief über den Radioempfänger. Es war ein Kommunikationskanal und man war sich sicher, alle haben zugehört. Jetzt hast du so viele Themen von Fake News über richtigen News, über X, über. Viele Splittergruppen, man weiß nicht, was richtig ist, man weiß nicht, was wahr ist. Mit Morddrohungen wird doch sehr inflationär umgegangen. Und sich diesem ganzen Druck auszusetzen, halte ich schon für sehr schwer. Also das ist fernab von Schutzraum, den man da hat. Und ja, ich find Haltung wichtig, ich finde aber auch Diskurs wichtig. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, tue mich sehr schwer damit. Natürlich gibt es auch Sachen, wo ich eindeutig für mich sagen kann, Person A, und damit meine ich jetzt gar keinen speziellen Konflikt, bringt Person B um, finde ich jetzt erstmal schwierig. So, wobei da könnte man jetzt ja auch noch mal weiter ins Detail gehen, ne? Wenn diese Person gerade meine ganze Familie umgebracht hat, würde ich es vielleicht anders sehen. Ist jetzt schon ein heißes Thema. Aber ich bin, wie gesagt, mit Wertung da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich mag den Diskurs, ich mag Offenheit und Transparenz und ich halte es immer für sehr, sehr gut, offen und transparent einem die Meinung ins Gesicht zu sagen. Weil das ist so, gerade auch aus einer vorgesetzten Position, wenn man denkt, boah, das kann ich jetzt doch nicht sagen. Ich finde, sobald du es denkst, kannst du es auch sagen. Ne, das ist wie so Kinder, die Verstecken spielen. Nur weil man die Augen zumacht, ist man ja nicht weg. Also sobald du den Gedanken hast, gerne bitte raus damit. Es gibt immer einen Punkt für Ehrlichkeit und ich finde immer, ich hatte gestern noch ein Gespräch, Wahrheit sollte nie bestraft werden. Ne? Also wenn ich das wirklich so denke und so fühle, dann kann ich da erstmal nichts für, weil man muss sich nicht für Gefühle entschuldigen. Aber das ist für mich dann so der Ankerpunkt, wo ich sage, okay, da kann ich ein Gespräch für führen, da kann ich mit umgehen, da kann ich versuchen, entgegenzuwirken, kann ich zu sagen, oder einen Perspektivwechsel zu machen, schau mal die und die Position, das ist für mich der Weg. Ja. Und ich glaube, und dann bin ich auch ruhig, so dieser belehrende Charakter, ich bin richtig und du bist falsch, da gehen doch die wenigsten aus dem Gespräch und sagen, jetzt habe ich es verstanden, du bist toll und ich bin schlecht.
Ich glaube, da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, was du auch gerade schon mal gesagt hast, ne, viele glauben oder verwechseln Kommunikation mit Reden. Und Kommunikation ist aber auch ja zuhören und mal genau zuhören, was sagt denn der andere? Und dann natürlich zu verstehen, was hat er denn gesagt und wie ist das bei mir angekommen? Und diese Schritte habe ich den Eindruck fehlen mittlerweile sehr, sehr oft. Und es gibt nur noch so meine Meinung, deine Meinung und dazwischen gibt es nichts mehr. Es wird nicht mehr, was man früher in Diskussionen, glaube ich, ja noch gemacht hat, Diskussionen mit Argumenten, wo man auch mal Argumente austauscht und wo ich dann vielleicht auch mal die Chance habe zu sagen, ah ja, stimmt, dieses Argument hat ja durchaus was für sich, kann man auch noch mal genauer drauf gucken. Und man hat das ja auch in einigen Bereichen gesehen, dass es ja auch in den öffentlichen Diskursen oft nur noch um so darum ging, Maximalforderungen durchzukriegen. Sei es die Bahn mit der GDI, mit dem GDI-Streik, sei es die Landwirte. Na, entweder wir kriegen unsere Meinung durch oder alles andere ist schlecht. Und da ging es gar nicht mehr darum, einen guten Kompromiss zu finden, was ja auch immer die Basis jeder guten Demokratie ist. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schade. Und da sollten wir hoffentlich bald wieder hin zurückkommen.
Hat dem Ansehen der Vier-Tage-Woche auch nicht gut getan.
Ja, zum Beispiel, ne, auch das ist etwas, was eben von bestimmten Seiten so vehement gefordert wurde, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass eben und das Unternehmen das auch oft sehr unterschiedlich handhaben müssen oder eben vielleicht auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das vielleicht gar nicht unbedingt so wollen, so wie du das ja auch bei euch jetzt geschildert hast. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, das zu sehen, viele Perspektiven. Und wir sollten da, glaube ich, wirklich hinschauen, jedem Unternehmen die Chance lassen zu sagen, okay, okay, wir gucken das mal. Ich habe jetzt vor kurzem die Sophia Adler von Adler Parkett, fand ich ganz spannend. Die hat das ja geschrieben, auch in einem Beitrag auf LinkedIn, dass die das in ihrem Unternehmen diskutiert haben, dass die mit ihren Mitarbeitenden auch diskutiert haben und plötzlich auch noch eine ganz neue Lösung gekommen war, mit der jetzt eben auch alle glücklich sind. Und ich denke, das ist doch ein super Weg. Und so habe ich das Gefühl ja ähnlich gemacht, ne?
Genau, und das ist genau der Punkt, einfach hinzuschauen, was ist eigentlich das Thema? Und das Thema ist nicht die Vier-Tage-Woche, sondern
Ja,
also
genau.
nicht interessieren wir Vier-Tage-Woche der Vier-Tage-Woche wegen,
Auch das Homeoffice ist eigentlich nicht die Diskussion, ne?
absolut, sondern wirklich genau hinzuschauen, was ist denn der Wunsch?
Ja.
Also ich glaube, auch eine Wahrheit ist, dass hier keiner von zurück möchte, weil das schon schön ist, aber jeder sich eben auch bewusst ist, dass wir weiter Vollgas geben wollen, sollen, müssen, weil auch wir arbeiten ja in einem wirtschaftlichen Rahmen. Und wenn es mal ein Freitag ist, dann ist es ein Freitag. Aber wirklich genau hinzuschauen, was ist denn unser Oberziel? Das müssen wir ja für uns erstmal definieren. Für uns war es eben die Regeneration, ne? Und es ist schade, dass überzogene Forderungen oder Forderungen, die vielleicht nicht komplett nachher durchdacht sind, ne, oder zu sagen, okay, was hängt denn hinten dran, die ganze Diskussion darum so schwierig machen und damit auch ja Optionen verschließen, weil auch da und jetzt so nach einem Jahr Probezeit bin ich auch der Überzeugung, wenn man, und ich habe es ja schon gesagt, ich bin sehr glücklich mit unserem Team, wenn man es aber nicht schafft, Produktivitätsgewinn zu machen, wenn man auf einmal wirklich sagt, okay, aus 80% werden 100% und lass mich in Ruhe, ich komme an keinem Freitag und ist mir alles egal, dann ist sowas auch brandgefährlich für ein Unternehmen. Ich kann auch verstehen, wenn man gerade durch vielleicht ein gescheitertes Projekt oder andere Umstände mit dem Rücken an der Wand steht, dass ich dann erstmal dafür nicht offen bin, selbst wenn es vielleicht genau die richtige Lösung wäre, um wieder was zu öffnen. Da ist wieder auch der Perspektivwechsel. Wie fühle ich mich als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft, dass man da eben genau hinschauen muss.
Ja, und dann muss man wirklich sagen, kommt auch manchmal sinnstiftendes Unternehmertum an seine Grenzen. Denke, das sollte man auch einfach fair sein und sagen, auch dafür gibt es halt bestimmte Rahmen, die müssen funktionieren und am Ende muss das Unternehmen halt ja überlebensfähig bleiben.
Hätte ich nicht schöner sagen können. Auch so ein Gespräch hatte ich gestern, wo ich sage, du, ich trage das alles mit, weil die Entscheidung war jetzt gar nicht auf mein Unternehmen bezogen. Am Ende des Tages bewegen wir uns ja alle in einem wirtschaftlichen Kontext. Und der Druck ist schon extrem hoch. Jetzt geht die Globalisierung ja gerade ein bisschen zurück. Ob das gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber wir interagieren ja mit ein paar Milliarden Menschen. So, und der unternehmerische Zweck ist sicherlich auf der einen Seite sinnstiftend. Eine Wahrheit ist aber auch, wenn ich kein Geld verdiene, sondern immer nur Verluste mache, dann kann ich nicht weiter investieren. Da sind wir wieder ganz am Anfang bei der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kostet auch Geld. Das heißt, ich muss da schon irgendwo einen Weg für mich finden, dass das alles mit seinen ganzen Parametern und in der Komplexität funktioniert. Und ansonsten habe ich ein Thema. Und dann rede ich nicht über eine 3-, 4-, 5-Tage-Woche, dann rede ich darüber, dass ich wahrscheinlich kein Unternehmen mehr habe.
Und das wird leider manchmal von bestimmten Seiten so nicht gesehen. Und ich finde das super, dass du das so klar auch mal angesprochen hast. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz noch zu einer anderen Facette von dir kommen. Du hast ja diese Du bist wertvoll Stiftung. Damit habt ihr mittlerweile mehr als 5.400 Kinder auf die unterschiedlichste Art gefördert. Und dazu hast du mal gesagt, es geht ja im Leben um mehr als darum, Karteikarten auswendig zu lernen. Wie sähe denn so deiner Meinung nach eine gute Bildungsreform aus, die sich eben auch nach den Kindern richtet? Was müssten wir im Bereich Bildung verändern, um hier die Kinder auch viel zielführender und sinnvoller zu fördern?
Schwierige Frage, die ich offen gestanden in der Komplexität gar nicht so beantworten kann. Ich verfolge das, ich bin kein Pädagoge. Was wir machen oder warum ich auch die Stiftung initiiert habe und auch der Vorstand sein darf, wir erschaffen Glücksmomente mit kreativen Ereignissen. Das heißt, wir ermutigen Kinder, kreativ zu sein, wobei, also unser Slogan ist ja, wir fördern die kreativen Fähigkeiten von Kindern. Ehrlicherweise müsste es heißen, wir sorgen dafür, dass sie nicht abtrainiert werden, weil Kinder kommen ultra kreativ auf die Welt. Und dann durchlaufen sie ein System, wo Kreativität nicht so ganz hoch angesehen ist. Ich muss immer sagen, und das ist mir ganz wichtig, ich beziehe mich immer auf das System, ich beziehe mich nicht auf Lehrkräfte, weil es gibt ganz tolle Lehrkräfte und Erzieher, Erzieherinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist eben das System. Ich sagte auch, ich habe letztlich einen Artikel gelesen zur Rolle von KI und Bildung. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Was ist denn das System? Ich finde Waldorf interessant, ich finde Montessori interessant. Wenn man sich damit ein bisschen tiefer beschäftigt, gibt es aber auch da Kritikpunkte. Jetzt könnte man sagen, unter den Einäugigen ist der blinde König. Nochmal, ich bin kein Pädagoge. Ich habe das Glück, mit ganz tollen Projektpartnerinnen und Partnern zusammenzuarbeiten, die Pädagogen sind, die auch die operativen Projekte ausführen und auch die didaktischen Konzepte haben. Was zum Beispiel bei mir, ich kann dir vielleicht, also die Frage so kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir aber ein Learning für mich sagen, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Ich mache es mal ganz plakativ. Viele machen ja Malwettbewerbe und jetzt könnte man ja sagen, jetzt kommen wir wieder auf ein ganz heißes Thema, nämlich Medaillen verleihen oder nicht verleihen und kompetitiv. Malwettbewerbe könnten wir ausrichten. Das machen wir aber nicht, weil wir nicht bewerten. Und jetzt kann man sagen, und das ist ja auch eine ganz heiße Debatte gewesen, das ganze Leben ist Wettbewerb. Und wenn man sich dem bewusst macht, wie kompetitiv wir sind oder ausgerichtet sind, dann demotiviert das auch Schwächere. Ich glaube, was ein ganz wichtiges Ziel ist, was sicherlich auch herausfordernd unter Kapazitätsgesichtspunkten ist, ist die individuelle Förderung, ne? Dieses Stärken, was da, glaube ich, auch von Gallup kommt, wirklich zu sagen, okay, wenn die Person in dem einen nicht so gut ist, dann aber vielleicht in dem anderen. Ich bin auch dafür, wenn jetzt ein Kind irgendwas lustlos hinkritzelt, wo du genau merkst, hatte keinen Bock. Man muss auch nicht alles loben, ne? Und sagen, so, das war toll, aber wirklich in der Gesamtheit anzuerkennen und zu schauen, wie es ist, das ist eine Sache. Und deswegen machen wir eben keine Malwettbewerbe und unter anderem. Ja. Aber ich glaube, dass sich so viel ändern muss. Die Herausforderung bei KI ist ja auch, dass wir gar nicht so genau wissen, wo die Reise nachher hingeht. Jetzt ist Schweden, glaube ich, wieder abgegangen von Tablets, ne? Und ist wieder bei Stift. Die haben ein ganz tolles Projekt mit Sachsa. Sachsa macht Schule, wo die Handschrift im Vordergrund steht. Also man sagt nicht umsonst, der Mensch denkt mit der Hand. Ich bin ein großer Fan von Digitalisierung, aber gerade diese Hirnverknüpfung und diese Handschrift ist eben etwas ganz Wichtiges. Das heißt auch da wieder vollumfänglich und da neigen wir dann, glaube ich, auch zu sagen, so jeder muss jetzt ein Tablet haben, das rettet die Welt. Nee, jeder muss jetzt mit der Hand schreiben, das rettet die Welt. Ich glaube, diese geistige Flexibilität und etwas bewegen zu wollen, das ist eine ganz wichtige Sache und auch die Kinder darin zu stärken, sich auszuprobieren. Ich war so bei dem Abtrainieren von Kreativität. Kinder kommen kreativ auf die Welt und du musst dir vorstellen, ein Kind sucht eine Sitzgelegenheit und dreht einen Mülleimer um und der war voll. Das macht es genau einmal. Eigentlich eine ultra kreative Lösung. Aber ne, wenn man überlegt, was passiert, so und sich das dann bewusst zu machen, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich habe zumindest noch nicht, unabhängig davon, dass mir das umfängliche pädagogische Wissen fehlt und sicherlich einige Pädagogen, die da viel besser darauf antworten könnten, habe ich für mich aber noch nicht so das System gefunden. Da sind wir wieder bei dem Thema Haltung, ne, Werte und was du nicht willst, was man dir tut. Also ich glaube, das ist ein Satz, der ganz, ganz wichtig im Leben ist, womit man auch sehr weit kommt. Und alles andere, Resilienz ist ein großes Thema. Aber auch da, ne, wenn ich in Kindheit traumatisiert wurde und zwangsweise nicht resilient bin, dann fällt mir das vielleicht mit 20 Jahren auf die Füße. Wobei das, was es vielleicht im Alter von verhaltenspsychologisch im Alter von 2 ausgelöst hat, da kann ich persönlich gar nichts für. Aber mit 20 werde ich dafür geschasst, dass ich die böse Generation bin. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht, was ich auch meinte, auch wenn einige es kritisch sehen, finde es viele aber unterm Strich auch toll. So, und es gibt sicherlich auch eine Generation Z, wo ich nicht so der große Freund von bin. Das ist aber genauso, dass ich von 50-Jährigen plus auch kein Freund bin. Also es gibt nicht dieses eine oder das andere. Ich finde, ich bin ein großer Freund davon, aufs Individuum zu gucken und nicht in Stereotypen zu agieren.
Dann bin ich froh, dass du dich trotzdem mit mir unterhältst. Ich bin ja 50 plus.
Wollte das nicht so sagen. Ja.
Aber lieber Nikolai, du hast eigentlich die Frage durchaus beantwortet.
Freut mich.
Vielleicht ist es dir gar nicht so aufgefallen, aber da steckten ja wirklich jede Menge hervorragende Anregungen und Ideen drin, wie man mit Kindern umgehen sollte. Und das mit dem Thema Kreativität, das hat ja auch der von mir sehr, sehr geschätzte Sir Ken Robinson schon mal gesagt. Wie gesagt haben, sie haben geschaut, wie kreativ sind eigentlich Kinder und wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit, und haben diesen Test mit den Büroklammern gemacht und haben irgendwie 2-3-jährigen Kindern eine Büroklammer in die Hand gegeben und gesagt, überleg doch mal, was man damit alles machen kann. Und die kamen so auf 200 Lösungen. Und als dann die Kinder in die Schule kamen, waren es vielleicht noch 70, 80 Lösungen. Im Laufe der Schule wurden es immer weniger und Erwachsene kommen vielleicht maximal auf 5 bis 10 Lösungen, was man mit einer Büroklammer machen kann. Und daraus hat er dann auch gefolgert, Schule trainiert eigentlich Kreativität im Moment, so wie sie ist, eher ab, als dass sie sie fördert. Und du hast da gerade in deinen Ausführungen schon ein paar sehr, sehr tolle Ansätze ausgeführt, wie man es auch ändern könnte. Was aber großartig ist, ist nämlich, dass man von so einem Thema jetzt perfekt zu meinem Sinnstift kommen kann oder zu der Rubrik Sinnstift kommen kann.
Der Sinnstift.
Kurze Erklärung, mein Sinnstift ist ein Bleistift, der auch über die Nutzungsdauer hinaus noch was Sinnvolles erbringt, nämlich Vergissmeinnicht, indem man nämlich, wenn der Bleistift abgeschrieben ist, ihn einfach verkehrt herum mit der Kapsel, die oben befestigt ist, mit den Samen in Blumenerde reinsteckt und dann gießt, und dann sollten Vergissmeinnicht reinkommen, rauskommen. Nikolai, Persönlichkeit und Haltung ist für dich ja sehr wichtig. Gibt es einen Menschen, der dich hier besonders geprägt hat? Kannst du hier so spontan einen Namen aufschreiben und uns sagen, wer es ist und warum?
Es gibt, deswegen hörst du auch nicht schreiben, ich glaube, es ist wirklich von Lebensphasen abhängig. Es gibt nicht diese eine Person, wo ich sage, das ist rund um das, was ist sicherlich sehr prägend sind und waren meine Eltern für mich. Auch wenn ich zwangsweise nicht immer alles teile, aber gerade dieses Visionäre meiner Mutter oder das Durchhaltevermögen auch von meinem Vater. Es gibt aber nicht diese eine Person, sondern ich finde, ich mag es wahnsinnig gerne, mich mit Menschen zu unterhalten und zu erfahren, was sie bewegt und daraus vielleicht für mich abzuleiten, was interessant ist. Auch wenn ich mich damit gar nicht so mega tiefgreifend beschäftigt habe, aber zum Beispiel solche Personen wie Gandhi, ne, die wirklich ihr Ego so an die Decke gehängt haben, das finde ich krass. Da bin ich definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemals auch nur annähernd hinkommen möchte. Ich glaube, dass Demut und Bescheidenheit da auch ganz, ganz wichtig und angebracht sind. Das finde ich aber sehr beeindruckend.
Eine schöne, wertschätzende Antwort, die eigentlich sogar perfekt zu dir passt. Dann
Perfekt.
kommen wir noch zu 3 schnellen Fragen zum Abschluss. Frage 1: Lernst du immer noch von deinem Patenalpaka Pluto? Und wenn ja, was steht gerade an?
Momentan, ehrlicherweise, ruht die Patenschaft etwas, aber wenn ich so nach rechts schaue, habe ich ein Bild von Pluto auf meinem Schreibtisch stehen. Total spannende Erfahrung. Man denkt ja immer, Alpakas wären sehr kuschelige Tiere. Das sind sie überhaupt nicht.
Muss ich
Bösartig.
mal meiner Tochter sagen.
Ja, es ist wirklich so. Die mögen dich, wenn du Futter hast. Ansonsten ist es immer kritisch. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, sind wahnsinnig sensible Tiere. Wirklich eine ganz, ganz spannende Erfahrung, da Zeit miteinander zu verbringen.
Und du warst im letzten Jahr mit deinem Team auf dem Kilimanjaro. Würdest du das nochmal machen oder steht demnächst sogar noch ein anderer Berg an? Du hast ja auch große Beziehungen Richtung Nepal und dergleichen. Da könnte ja der Himalaya zum Beispiel dran sein.
Die Besteigung war 2020,
2020, entschuldige, ja.
kurz vor Corona. Ich habe ehrlicherweise auch diese Woche ein Gespräch geführt, weil oft die Frage eben kommt, ne, weil das so sehr präsent ist, wird man es nochmal machen, wird man es nicht machen, dann kamen nochmal Nachhaltigkeitsthemen und alles, was dazugehört. Es war ein wahnsinnig tolles Abenteuer für jeden selber. Es war keine Teambuilding-Maßnahme, das werde ich nämlich auch oft gefragt. Ich habe immer gesagt, auf über 5000 Metern ein Team zu bilden, finde ich eine schlechte Idee. Ich gehe da lieber mit einem guten Team hoch. Im Moment ist nichts geplant. Ich möchte das nicht ausschließen. Ich finde, ich muss jetzt ja immer aufpassen, was ich hier sage, weil ja der eine oder andere Mitarbeiter das auch hört. Ich finde Segeln total attraktiv. Wir gehen im September nochmal segeln. Ich finde das Thema Atlantiküberquerung gut. Die Zeiten haben sich auch da etwas geändert. Ich bin aber immer für verrückte Ideen zu haben.
Das klingt gut. Jetzt kann ich mir eine Frage echt nicht verkneifen zum Abschluss. Was ist deine größte Schwäche?
Meine größte Schwäche. Auch wenn ich mich immer dazu diszipliniere, ich finde Sport ganz schrecklich. Da bin ich jetzt vielleicht nicht so ganz alleine mit. Es ist aber was für mich vom Mindset her, was mir echt zu schaffen macht. Mein Körper denkt sich immer irgendwas Neues aus, warum er keinen Sport machen möchte. Ich versuche, das dauert dann immer so ein halbes Jahr. Momentan habe ich eine Wadenverhärtung. Ich versuche das dann irgendwie zunehmend immer zu ignorieren. Wirklich ein Thema, an dem ich auch in Zukunft arbeiten möchte, weil rational weiß ich, dass Sport Spaß macht. Ich habe eine sehr, sehr sportbegeisterte und sportliche Partnerin. Das ist dann wirklich 180 Grad von dem, wie wir Themen begehen. Und ne, für sie ist es so, wenn sie keinen Sport machen kann, ganz schrecklich. Wenn ich fünfmal dann Sport machen darf, soll, muss, also aus eigenem Willen heraus, ich werde da nicht zu getrieben, dann ist das ein ganz anderes Thema. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema für mich. Ja, woran ich gerne arbeiten möchte. Weil grundsätzlich, wenn ich dann mal irgendwann im Thema drin bin oder im Sport, finde ich es dann ja auch wieder ganz nett.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und
Gerne.
vielen Dank, dass ihr bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Nikolai Müller, der ja eigentlich Steuerberater ist, aber in Wirklichkeit noch viel, viel mehr. Und in den Shownotes findet ihr dann jetzt in diesem Fall eine Menge Links zu den ganzen Themen und Aktivitäten. Da könnt ihr euch auch noch mal über die Du bist wertvoll Stiftung zum Beispiel informieren. Und über die anderen Themen, mit denen sich Nikolai so beschäftigt. Und es lohnt sich, kann ich euch sagen. Mein Name ist Jürgen Schöntoff von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer bewussten und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Werte, werteorientierte Führung, Menschenmögen, gesellschaftliche Verantwortung sind dabei ja ganz wichtige Faktoren, wie wir heute gehört haben. Und dass man damit erfolgreich ist und darüber hinaus ganz viel für das Gemeinwohl tun kann, das hat uns auch heute mein Gast Nikolai Müller gezeigt. Also, wie immer, sinnstiftendes Unternehmertum lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und vielen, vielen Dank an dich, lieber Nikolai, für dieses wirklich tolle und inspirierende Gespräch. Es hat mir wirklich, richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch, ich danke dir. Danke euch.
Bis, ja, sehr gerne. Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.